In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Heute haben wir wieder mal eine Sonderfolge, nämlich zum Thema Fernsehen und haben uns, und uns heißt in diesem Fall Staatsanwältin Antonia Ernst und ich, uns eine Fernsehfolge vorgenommen, um die mal wieder einem Realitätscheck zu unterziehen. Erstmal herzlich willkommen, Toni.
Hallo, Sebastian.
Ich habe schon wieder vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist Sebastian Büchner, Oberstaatsanwalt, Pressesprecher der Berliner Strafverfolgungsbehörden und Host dieses Podcasts. Also, auch noch das sozusagen nicht als Triggerwarnung, aber allgemeinen Hinweis vorab. Wir wissen, dass das alles nicht real ist, dass das Ganze der Unterhaltung dient. Wir wissen auch, dass es die ganzen Abläufe nicht rechtlich richtig wiedergeben soll, da dann entsprechend der Spannungsbogen möglicherweise fehlen könnte. Aber wir wollen trotzdem diese eine Fernsehfolge mal zum Anlass nehmen, ein paar Dinge grundlegend zu hinterfragen und vielleicht in das rechtlich richtige Licht zu rücken. Diesmal haben wir uns eine Folge des Freitagabend Krimi-Klassikers im ZDF einen Fall für zwei vorgenommen, nämlich aus der 10. Staffel die 4. Folge mit dem Titel Spurlos verschwunden. Und wer sich, bevor wir hier in Medias Res gehen, die Folge vorab ohne Spoiler angucken will, das Ganze ist in der ZDF-Mediathek zu finden und wir haben natürlich auch die entsprechende Folge in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge verlinkt. Und unabhängig davon, wer sich das nicht angucken will, werden wir natürlich auch den Plot hier im Wesentlichen skizzieren, was keine so große Herausforderung ist, denn der scheint einigermaßen übersichtlich zu sein. Das Ganze ist ein Fernsehklassiker. Tatsächlich deshalb, weil die erste Folge 1981 ausgestrahlt wurde. Da war ich gerade 7 Jahre alt und damals ging es los mit Günter Strack als Rechtsanwalt und an seiner Seite Klaus-Theo Gärtner als Privatdetektiv Josef Matula. Kennst du Günter Strack, Toni?
Tatsächlich nicht mehr, aber 1981 war bei mir sogar vor meiner Geburt.
Das hatte ich befürchtet. Günter Strack, großartiger Schauspieler, sehr voluminös, kommt aus Hessen, deshalb auch wieder da diese hessische Verbundenheit, deshalb passt es auch zu Frankfurt und war auch damals schon irgendwie immer sehr gehypt als unser Mann in Hollywood, weil er in irgendeinem Hitchcock-Film mitgespielt hatte und dann allerdings da tatsächlich keine weiteren Rollenangebote bekommen hat, weil er mit seinen hessischen Verpflichtungen und dem deutschen Fernsehen verpflichtet war. Also so ein bisschen die gleiche Geschichte wie bei Fritz Wepper als Harry Klein bei Derrick, der ja auch in Cabaret mit Liza Minnelli tatsächlich mitgespielt hat in der Verfilmung und dann aber aus seinem Derrick-Vertrag nicht rauskam und deshalb dann die nächsten 30 Jahre dieses Harry holt doch mal den Wagen Ding dann irgendwie durchziehen musste. Und Günter Strack für mich die besondere Verbundenheit, weil er eben aus Darmstadt kam, also in der Nähe meiner Heimatstadt und hat dann irgendwie mit hessische Geschichten, mit sowas, mit irgendwelchen Pfarrerserien, bei den Trombusch war er dabei und so weiter. Das war so Lokalkolorit und es gab immer im Staatstheater Darmstadt die Lokalposse der Dadderisch, wo er dann immer die Hauptrolle gespielt hat und das war dann immer das Event meiner Kindheit, Günter Strack mal live auf der Bühne zu sehen. Ich schweife ab, ich sehe die glasigen Blicke um mich herum. Okay, Josef Matula, habe ich auch mal persönlich kennengelernt. Klaus-Theo Gärtner bei irgendeiner Autogrammstunde, auch das war in Frankfurt und Umgebung ein großes Ding. Hier mal Matula persönlich und der blieb tatsächlich über ganz viele Anwälte im Dienst. Also tatsächlich noch bis 2013 noch 4 verschiedene Anwälte nach Günter Strack, die da an seiner Seite ermittelt haben oder umgekehrt und dann tatsächlich erst 2013 die letzte Folge, die 300. Und dann gab es auch da für ihn den Ruhestand und auch da nochmal sozusagen zum Vergleich. Derrick hat insgesamt nur auf 282 Folgen gebracht. Josef Matula hat insgesamt schon mal 300 Mal ermittelt. Wir sind jetzt in der Neubesetzung. Mhm. Also 2014 ging das Ganze mit einem Fall für zwei dann wieder neu los, eine neue Besetzung. Wir haben jetzt einen Rechtsanwalt Benny Hornbach. Und der Privatdetektiv an seiner Seite heißt dann Leo Oswald. Und die machen das jetzt auch schon 10 Jahre. Und deshalb sind wir jetzt in der 10. Staffel und im insgesamt 44. Jahr dieser Serie. In der Folge Spurlos verschwunden geht es um eine vermisste Frau. Erst später stellt sich dann heraus, dass die auch gewaltsam zu Tode gekommen ist. Und wir kriegen noch vor dem Vorspann aus dem Off einen netten O-Ton der Staatsanwältin Frau Strauß, die Konstellation, die unseren Rechtsanwalt Benny Hornbach, das Organ der Rechtspflege, auf den Plan ruft.
Oliver Wegmann, geboren 1980 in Frankenberg, wird beschuldigt, am Verschwinden von Isabella Schuckert beteiligt zu sein. Als die Vermisste zuletzt gesehen wurde, war sie nicht bei Bewusstsein und der Beschuldigte war bei ihr. Zudem ist Gefahr in Verzug. Daher ordnet die Staatsanwaltschaft die sofortige Festnahme von Oliver Wegmann.
Okay, die Staatsanwaltschaft ordnet auf in einer vermissten Sache die sofortige Festnahme von Oliver Wegmann an. Wir waren beide etwas irritiert. Warum denn?
Genau, also irritiert trifft's in vielerlei Hinsicht. Wir haben bisher eine verschwundene Frau. Sie sagt, er ist verdächtig, an dem Verschwinden beteiligt gewesen zu sein. Und da haben wir uns beide, glaube ich, sofort gefragt, was heißt das denn? Was soll das denn für eine Straftat sein? Ich meine, natürlich kennen wir Vermisstensachen, aber Vermisstensachen sind Gott sei Dank in den meisten Fällen ja nicht mit Straftaten wirklich verbunden. Insofern die Festnahme anordnen, auch dazu ist so ein bisschen die Frage, warum muss das die Staatsanwaltschaft tun? Wir haben den 127 Absatz 2, danach kann die Polizei das selber auch machen. Aber Voraussetzung ist auf jeden Fall ein Tatverdacht, also dass wir jemanden einer Straftat verdächtigen. Und nur weil jemand vermisst wird oder verschwunden ist, haben wir dann noch keine Straftat, auch wenn natürlich einige in Betracht kommen.
Genau, aber sozusagen dieses Spekulieren, was da an Straftat in Betracht kommen könnte, das tun die dann auch im Laufe der weiteren Folge. Und letztlich ist einfach schon mal zur Einordnung, vermissten Sachen sind in der Regel erstmal polizeipräventive Angelegenheiten. Genau. Es geht darum, dass möglicherweise eine Person eigengefährdet ist, sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet und so weiter. Deshalb ist die Staatsanwaltschaft bei vermissten Sachen eigentlich erstmal gar nicht mit an Bord, wenn sich nicht sofort irgendwelche Anhaltspunkte für eben ein Tötungsdelikt, eine Erpressung oder Ähnliches ergeben, sondern es ist einfach erstmal nur reines Polizeirecht.
Genau.
Hier mischt die Staatsanwältin trotzdem mit.
Natürlich.
Und nimmt schon mal gleich Oliver Wegmann in Polizeigewahrsam. Und jetzt wird ihm auch noch Rechtsanwalt Benny Hornbach als Verteidiger, also Pflichtverteidiger beigeordnet in einem polizeirechtlichen Vermisstenfall. Und es kommt zu einem Anbahnungsgespräch und dieses Gespräch endet dann wie folgt.
Wenn Sie möchten, dass ich Sie vertrete, müssen Sie das hier unterschreiben.
Wozu? Länger als 48 Stunden können Sie mich hier nicht festhalten.
Es sei denn, die Staatsanwaltschaft findet weitere Hinweise, dass sie etwas mit dem Verschwinden von Frau Schucker zu tun haben.
Toni, sag mal was.
Ja, also da sind, haben wir gleich zwei Themenfelder, die uns, denke ich, ein bisschen aufgestoßen sind. Erstens sehr interessant die Aussage, dass der Pflichtverteidiger gegenüber dem Mandanten sagt, sie müssen mir hier erstmal offensichtlich eine Vollmacht unterschreiben, sonst kann ich sie nicht vertreten. Das ist ja bei der Pflichtverteidigung, wenn quasi der Anwalt als notwendiger Verteidiger nach 140 StPO beigeordnet wurde, gerade nicht der Fall, dass er noch eine Vollmacht unterschreiben muss. Hier war die Konstellation, dass er, warum auch immer, schon beigeordnet worden war. Einer Vollmacht bedarf es also nicht mehr. Das Einzige, was wir ja da vielleicht kennen, ist, dass man dem Beschuldigten vorher rechtliches Gehör gibt, ob er einen Anwalt hat, der gerne beigeordnet werden soll. Oder er kann sich auch nach 143a innerhalb von 2 Wochen einen anderen Anwalt wählen, wenn er mit seinem Pflichtverteidiger nicht einverstanden ist.
Aber diese Diskussion stellt sich hier nicht, aber letztlich ist es dann auch schon wieder fast konsequent, da wir ja ohnehin nicht wissen, warum er beigeordnet worden sein sollte. Dann ist es ja auch egal, ob er jetzt noch eine Vollmacht bekommt oder nicht.
Genau.
Was uns beide noch ein bisschen mehr irritiert hat, ist der erste Aspekt, dass die Staatsanwaltschaft jetzt noch 48 Stunden hat, um Beweise zu sammeln. Also offensichtlich geht auch der Verteidiger davon aus, die Staatsanwaltschaft hat im Augenblick noch keinerlei Beweise und trotzdem hält man den Mandanten in Polizeigewahrsam, aber das stört hier offensichtlich auch den Verteidiger nicht, das ist nun mal so.
Genau.
Und das andere, länger als 48 Stunden können die mich hier nicht festhalten. Woher kommen denn diese 48 Stunden?
Ich glaube aus der Fernsehgeschichte, weil das hört man in vielen, vielen Folgen immer wieder, diese 48 Stunden, die so einfach nicht stimmen. Wir haben tatsächlich eine zeitliche Begrenzung ja im Strafprozessrecht, das ist § 115 StPO. Wenn jemand vorläufig festgenommen wird oder wenn jemand festgenommen wird, dann ist er spätestens am Tag nach der Festnahme einem Richter vorzuführen, wenn er denn weiterhin festgehalten werden soll und wenn er nicht freigelassen wird. Diese 48 Stunden finden sich so aber weder in irgendeinem Gesetz noch irgendwo in der Rechtsprechung.
Und können eigentlich auch rechnerisch nicht sein. Also entweder ich bin um 0.01 Uhr festgenommen worden und dann wären es 47 Stunden und 59 Minuten,
genau.
Aber jedenfalls nicht 48. Aber wenn ich eben sozusagen um 23.59 Uhr festgenommen werde, dann gilt eben trotzdem nur diese Regelung bis zum Ablauf des Folgetages. Und dann sind es eben 24 Stunden und eine Minute.
Genau.
Rein vom Spannungsaufbau her ergibt es natürlich schon Sinn, denn es ist natürlich ein enges zeitliches Korsett, in dem sich jetzt irgendwie alles bewegen muss. Der Countdown läuft also ab. Innerhalb von 48 Stunden muss das Ganze jetzt hier geklärt sein und unser Rechtsanwalt beginnt schon mal zu ermitteln. Also teilt er nun seinem Privatdetektiv, diesem Leo Oswald, schon mal mit, erstaunlicherweise, dass die Spurensicherung seit einer Stunde aus dem Apartment raus ist. Welche Spuren da gesichert worden ist, wissen wir nicht, woher er das weiß, auch nicht. Aber offensichtlich ist das Anlass dazu, den Privatdetektiv loszuschicken und der überredet nun die Vermieterin, ihn in die Wohnung zu lassen, um sich, keine Ahnung, einen eigenen Eindruck zu verschaffen, die Arbeit der Spurensicherung zu kontrollieren oder nachzugucken, ob die Spurensicherung irgendetwas übersehen hat. Und wir haben noch die schöne Konstellation, dass die Vermieterin ihn darauf hinweist, dass die Polizei das Betreten der Wohnung untersagt. Mhm. Aber sie lässt sich dann doch von dem netten Herrn Detektiv überreden und darf in die Wohnung rein. Wie funktioniert denn so eine Untersagung des Betretens einer Wohnung durch die Polizei?
Ja, also normalerweise, natürlich wird das mündlich gegenüber etwaigen Berechtigten dieser Tatortwohnung von der Polizei kundgetan, aber vor allem wird eigentlich in all diesen Fällen immer ein polizeiliches Siegel angebracht. Also letztendlich, ja, ist das ein guter Aufkleber, der zwischen Türrahmen und Türblatt festgemacht wird, sodass, wenn diese geöffnet werden sollte, man das nur kann, indem man es zerreißen würde. Und somit wird dann quasi eine ganze Wohnung gesichert.
Also das ist ja eine Beschlagnahme durch das Anbringen des Siegels, aber genau. Auch dann wieder mit der Konsequenz, wenn man dann eine Wohnung so beschlagnahmt und versiegelt hat, wäre dann das Betreten der Wohnung auch wieder strafbar.
Absolut. Dann wären wir hier im Bereich des Siegelbruchs und das ist untersagt und insofern schon interessant, mit welchen Methoden hier unser Privatdetektiv gleich einsteigt.
Und das dürfte eine Anstiftung zum Siegelbruch zumindest auch sein, die wir zum Glück auf Video haben.
Ja.
Für den Tatnachweis. Die Erkenntnisse, die er jetzt hat, sind zweierlei. Die Wohnung ist sehr sauber und es fehlt eine Vase. Gut, zwischenzeitlich geht das Ganze noch weiter. Also, es kommt zu einem sehr kuriosen Zusammentreffen, nämlich die Staatsanwältin Frau Strauß ist nun aus irgendeinem Grund bei dem Ehemann der Vermissten.
Ja.
Im Vorgarten stehen ein paar Polizeibeamte rum. Das ist, wenn ich es richtig überblicke, auch das einzige Mal, dass man überhaupt Polizei in dieser ganzen Folge sieht. Und was die da machen, außer rumstehen, ist auch nicht so ganz klar. Und jetzt kommt zu diesem Zusammentreffen Rechtsanwalt Benny Hornberg dazu.
Sind Sie hier? Herr Schuckert, darf ich Ihnen Rechtsanwalt Hornberg vorstellen? Er ist der Verteidiger des Tatverdächtigen und er hätte noch ein paar Fragen an Sie.
Guten Tag, Herr Schuckert. Es tut mir sehr leid wegen Ihrer Frau. Ich hoffe, sie wird bald wieder gefunden.
Das hoffe ich auch. Was kann ich für Sie tun?
Ich würde gerne wissen, warum Ihre Frau ein Apartment gemietet hat, eine ganze Woche lang.
Der Verteidiger des Tatverdächtigen befragt also in einer vermissten Sache, ich komme nicht drüber hinweg, im Beisein der Staatsanwältin den Ehemann der Verschwundenen und nun berät man gemeinsam, was da wohl passiert sein könnte. Und dieses Spekulieren und Orakeln geht fröhlich weiter, denn jetzt kriegen wir hier nochmal einmal das Gespräch zwischen Staatsanwältin und Verteidiger nach dieser Vernehmung.
Ich denke, da muss was anderes dahinter stecken. Eine Entführung oder Schlimmeres.
Ja, das wäre möglich. Wollen Sie wissen, was ich denke? Spekulationen reichen für einen Haftbefehl nicht aus. Ihnen bleiben noch 39 Stunden, bis die Frist für den Gewahrsam abläuft.
Er hat recht, Spekulationen reichen für einen Haftbefehl nicht aus. Die Erkenntnis kommt ein bisschen spät bislang.
Absolut.
Und offensichtlich hat nach wie vor keiner irgendeine Ahnung, was denn da passiert ist und wegen welches Delikts und wegen welches Sachverhalts oder was auch immer man da ermittelt. Aber das scheint keinen zu stören.
Ja.
Und selbst die Ermittlungsrichterin nicht. Es wird also nicht besser, denn es gibt einen Termin dort und es deutet sich jetzt nicht nur irgendwie die allgemeine Planlosigkeit aller Beteiligten an, sondern eben auch eine ganz vertrauliche Zusammenarbeit zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung.
Frau Kollegin, wir alle wollen, dass die Vermisste so schnell wie möglich gefunden wird. Trotzdem hat mein Mandant Rechte, die Sie nicht so einfach aushebeln können.
Ihr Mandant hat von Minute 1 an gemauert.
Ja, weil er unschuldig ist.
Ich bitte Sie um etwas mehr Sachlichkeit, ja? Sie beide.
Ich bleibe bei meinem Antrag.
Und ich bei meinem. Und ich lehne beides ab. Oliver Wegmann verbleibt in Polizeigewahrsam. Und ich gebe Frau Strauß 24 Stunden, um ihren Verdacht mit Beweisen zu untermauern. Danke, Sie können gehen.
Also die Ermittlungsrichterin geht offensichtlich auch von dieser 48-Stunden-Regelung aus und die Zeit läuft weiter ab. Was ist das überhaupt für ein Termin? Was sind das für Anträge, die da gestellt worden sind? Eine Idee?
Also das ist ein sehr merkwürdiger Termin. Einen solchen Termin kenne ich persönlich aus der Praxis nicht. Man könnte überlegen, ob das sowas wie eine Haftprüfung sein soll. Allerdings haben wir ja noch gar keinen Haftbefehl. Also zumindest wurde uns das nicht gesagt. Und die Frage, ob jemand im Polizeigewahrsam vorläufig bleibt, also bevor wir im Bereich der Untersuchungshaft sind, die wird auch nicht durch die Richterin beantwortet, sondern das ist dann auch wieder eine Frage, die die Staatsanwaltschaft in Rücksprache gegebenenfalls mit der Polizei, auf jeden Fall aber nicht mit dem Verteidiger, beantwortet und dann entscheidet, ob derjenige freizulassen ist, weil man eben nicht genügend Anhaltspunkte hat, um einen dringenden Tatverdacht einer Straftat und nicht einer vermissten Sache zu begründen.
Gut, aber die Staatsanwältin hat ja ein Argument, der Mandant mauert. Der arbeitet ja überhaupt nicht mit.
Das stimmt, aber das darf er ja auch. Also zumindest, wenn wir im strafrechtlichen Bereich sind und er einer Straftat verdächtigt ist, muss er gar nichts machen. Er kann sogar lügen, er kann aber auch einfach gar nichts sagen.
Und die Staatsanwaltschaft muss gucken, wie sie dann irgendetwas begründet. Aber ja, so wird es erstmal in der Tat schwierig. Genau. Auch wahrscheinlich innerhalb der nächsten 24 Stunden. Es gibt ein paar weitere Gespräche zwischen dem Verteidiger und dem Ehemann der Vermissten. Man geht da noch irgendwie einer falschen Fährte nach, dass möglicherweise ein Konkurrent im Reinigungsgewerbe hier den anderen erpressen will, um einen lukrativen Auftrag abzustauben. Und auch Leo Oswald, unser Privatdetektiv, also nicht unser, der Privatdetektiv von Benny Hornberg, ermittelt weiter.
Isabella ist draufgehackt. Du rätst nie, was das Passwort war.
Oskar, ihr Hund?
Jedenfalls kann ich jetzt ihr Handy auf meinen Geräten spiegeln. Also zumindest den Teil, den sie für die Cloud freigegeben hat. Das sind Apps und ihre Nachrichten.
Sehr gut. Was waren denn die letzten Nachrichten?
Die letzte Nachricht ist an die Vermieterin. Ist alles klar mit der Wohnung.
Ja, spannend. Hier auch wieder. Unser Privatdetektiv scheint eigentlich der Einzige zu sein, der hier irgendwie mal Ermittlungen anstellt. Polizei und Staatsanwaltschaft scheinen nicht drauf gekommen zu sein, dass vielleicht die Auswertung von irgendwelchen Accounts oder ähnlichem wichtig sein könnte. Hier, ja, er hat es geschafft, das Passwort zu erraten und ist jetzt dann halt auch in den Daten der Vermissten. Und interessant ist natürlich aber, was stellt das denn rechtlich dar? Ich errate ein Passwort und verschaffe mir dadurch dann den Zugang zu persönlichen Daten in einem Account einer anderen Person ohne deren Wissen. Da könnten wir im Bereich des Paragraphen 202a sein, Ausspähen von Daten.
Ja, in der Tat. Und es scheint auch irgendwie unseren Rechtsanwalt nicht zu stören, sondern er findet es alles ganz gut. Aber letztlich 202a, wer sich unbefugt Zugang zu Daten verschafft, die nicht für ihn bestimmt sind und die gegen unberechtigten Zugang besonders gesichert sind, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe bestraft, wenn er dabei noch eine Zugangssicherung überwindet. Also als kurze Subsumption, die Daten sind nicht für ihn bestimmt. Eine mutmaßliche Einwilligung der Betroffenen haben wir auch nicht. Lässt sich auch bei dieser unbestimmten Sachlage, wir wissen ja immer noch nicht, wo sie überhaupt ist, auch nicht begründen. Das Passwort dürfte als besondere Zugangssicherung auch ausreichen. Und das Einzige, wo man so ein bisschen diskutieren könnte, ob es jetzt hier tatsächlich ein Überwinden dieser Zugangssicherung ist, wenn man das Passwort irgendwie einfach mit einem Blick auf das Foto des Hundes erraten kann. Aber natürlich, auch wenn da irgendwie im Kern solche Sachen wie Firewalls, abgefischte Zugangsdaten und so weiter, also das klassische Hacking eigentlich gemeint sind und nicht das richtige Erraten eines Passworts, dürfte es schon ausreichen, denn die Rechtsprechung sagt uns eben schon, dass Überwinden nicht erst bei einem nicht unerheblichen zeitlichen oder technischen Aufwand gegeben ist, sondern das auch durchaus niederschwellig sein kann.
Genau, und die Freude war groß unsererseits. Wir haben endlich unser erstes Delikt, wenn auch nicht durch denjenigen, der festgehalten wird, sondern durch unseren Privatdetektiv. Und ist auch so schön, der macht fröhlich weiter. Also er ist dann ja auch an die Boarding-Protokolle der Airline gekommen. Man könnte wahrscheinlich ziemlich sicher vermuten, dass das irgendwie durch die Security-Mitarbeiter am Flughafen ihm irgendwie angereicht wurde. Die dürften wahrscheinlich auch eine Amtsträgerstellung in irgendeiner Art und Weise innehaben. Also wäre hier sicherlich auch der Verrat von Dienstgeheimnissen vielleicht zu prüfen. Und ja, Datenschutzbedenken, da möchte ich gar nicht erst anfangen. Auch da gibt es ja das ein oder andere Delikt. Und weil ja aber hier der Privatdetektiv letztendlich derjenige ist, der eh die ganzen Ermittlungen übernimmt, hört er da nicht auf. Es kommt dann auch noch weiter dazu, dass er bei dieser Reinigungsfirma, die du ja auch schon erwähnt hattest, was ja so ein Seitenstrang war, auch ein bisschen Undercover-Recherche machen möchte. Und wie macht man das am besten? Ja, indem man vorspielt, man möchte da eine Tätigkeit, also möchte angestellt werden. Und da hat er natürlich die passenden Arbeitszeugnisse und Empfehlungen von anderen alten Arbeitstätigkeiten von ihm dabei. Und die dürften wohl nicht ganz der Wahrheit entsprechen, sodass man hier auch mindestens von der Urkundenfälschung ausgehen muss, wenn nicht vielleicht sogar, er scheint das nicht das erste Mal zu machen, von einer gewerbsmäßigen, also dass wir hier auch noch einen schönen Paragraphen 267 Absatz 3 für den Privatdetektiv hätten. Und da sind wir immerhin bei mindestens 6 Monaten.
Bis zu 10 Jahre. Genau. Also bislang der Einzige, der sich hier strafbar macht, ist der Privatdetektiv. Aber es kommen noch ein paar Strafbarkeiten dann später auch von anderen dazu. In der Zwischenzeit jedenfalls einigen sich die Staatsanwaltschaft und der Verteidiger darauf, dass der Beschuldigte jedenfalls irgendwie Dreck am Stecken haben muss. Also auch der Verteidiger ist davon überzeugt, bei seinen Mandanten ist da irgendwas nicht so ganz sauber. Wir haben immer noch keine Leiche. Die Hintergründe zum Verschwinden der Frau sind auch noch nach wie vor vollkommen unklar, aber irgendwas muss da doch sein. Und die Zeit läuft ab. Und der Beschuldigte kommt jetzt zeitnah auf freien Fuß.
Bleibe ich jetzt im Knast, weil ich geputzt habe, oder was?
Das entscheidet die Haftrichter. Wir sind hier fertig.
Kommen Sie mit.
Danke, dass Sie mir geholfen haben.
Ich weiß nicht, wovon Sie reden.
Wir wollen doch beide dasselbe.
Wenn der hier raus ist, überwachen wir ihn auf Schritt und Tritt.
Ja, spannend. Also, wie du gesagt hast, der, ich nenne ihn mal Beschuldigte, auch wenn wir noch nicht wissen, wessen genau, kommt auf freien Fuß. Und jetzt machen natürlich die Staatsanwältin und der Rechtsanwalt weiter gemeinsame Sache, so kennen wir es ja schon. Und sie verrät dem Verteidiger sogar, dass offensichtlich der Beschuldigte observiert werden soll. Und der Rechtsanwalt, zumindest haben wir dafür keine Anhaltspunkte, sieht sich nicht veranlasst, das seinem Mandanten vielleicht auch mal mitzuteilen. Und letztendlich wäre er dazu aber verpflichtet, und das sollte die Staatsanwältin wissen, also könnte man hier auch an eine weitere Strafbarkeit endlich mal denken, aber wieder nicht unseres Beschuldigten, sondern der Staatsanwältin. Möglicherweise ist es eine Strafvereitelung im Amt, was sie da gerade gemacht hat.
Aber im Dienste der guten Sache, Staatsanwaltschaft und Verteidiger ermitteln jetzt Hand in Hand. Und das gibt uns auch nochmal die Gelegenheit, einen Blick auf § 356 StGB zu werfen. Ein Anwalt, der bei den ihm in dieser Eigenschaft anvertrauten Angelegenheiten in derselben Rechtssache beiden Parteien durch Rat oder Beistand pflichtwidrig dient, wird mit Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft, und handelt er selber sogar im Einverständnis mit der Gegenpartei zum Nachteil seiner Partei, so tritt Freiheitsstrafe von 1 Jahr bis zu 5 Jahren ein. Also dürfte jetzt an dieser Stelle nach 44 Jahren ein Fall für 2 Schluss sein. Denn Rechtsanwalt Benny Hornbach begeht hier relativ eindeutig einen Parteiverrat, weil er mit der Gegenseite, also der Staatsanwaltschaft, hier gegen seinen Mandanten kollaboriert, begeht damit ein Verbrechen. Damit haben wir eine Mindeststrafe von 1 Jahr. Er dürfte seine Zulassung verlieren, er dürfte ein Berufsverbot verhängt bekommen, er dürfte entsprechend bestraft werden, aber das mit der Anwaltstätigkeit dürfte sich an dieser Stelle dann auch schon erledigt haben, wenn das irgendwie bekannt wird.
Genau.
Keine Ahnung, wie die Einschaltquoten sind, aber irgendjemand sollte das ja wahrscheinlich schon mitbekommen haben. Also um es nochmal ganz deutlich zu sagen, der Verteidiger ermittelt hier gegen seinen eigenen Mandanten, und das sogar in Absprache mit der Staatsanwaltschaft.
Genau. Und dann, damit hat es ja nicht sein Bewenden, sondern die Zusammenarbeit zwischen Verteidiger und Staatsanwaltschaft geht weiter. Und inzwischen hat man endlich, muss man fast sagen, die Leiche gefunden. Es geht also um ein Tötungsdelikt. Und formal dürfte nun auch endlich der Mandant Beschuldigter sein. Aber so schnell wie er zum Beschuldigten wurde, desto schneller stellt sich auch heraus, dass er unschuldig ist.
Es scheint so, als ob Ihr Mandant Sie mit einem belogen hätte. Nee, nicht mit einem. Umgebracht hat er Sie nicht. Schauen Sie mal auf den Todeszeitpunkt.
Freitag, 10. Mai, 20 bis 23 Uhr. Das sind ja mindestens 10 Stunden, bis Wegmann im Apartment gesehen wurde.
Genau. Und für den Todeszeitpunkt hat er ein wasserdichtes Alibi. Er war bis 1 Uhr nachts mit Kollegen unterwegs und er ist eindeutig auf der Überwachungskamera der Bar zu erkennen.
Das heißt, Wegmann kann gar nicht der Täter sein.
Aber er war im Apartment, um die Leiche zu entsorgen.
Und um die Spuren zu beseitigen. Vermutlich weiß er, wer der Täter ist.
Also Staatsanwaltschaft und Verteidiger haben nach wie vor den gemeinsamen Eindruck, selbst obwohl jetzt klar ist, der hat ein wasserdichtes Alibi, der kann nicht der Täter sein, irgendwas muss doch der Mandant ausgefressen haben. Also irgendwo muss ich doch als Verteidiger jetzt eine Möglichkeit haben, meinen Mandanten doch auf der Staatsanwaltschaft ans Messer zu liefern, denn er ist ja schon irgendwie so eine zwielichtige Type. Also anstatt sich zu freuen, dass sich das Ganze wohlgefallen aufgelöst hat, ermittelt man nach wie vor Hand in Hand weiter.
Ich habe die Kamera und das Mikrofon Schuck als Laptop angezapft. Er ist gerade ins Büro gekommen. Wie gesagt, voll Geld. Schuck hat seine Frau übrigens komplett überwacht. In der Cloud von Isabellas Handy war eine Spy-App, die direkt mit Schuck als Laptop verlinkt ist.
Also, der Privatdetektiv ist nach wie vor aktiv, hackt sich jetzt in den Computer des Ehemanns ein, sodass man dann über die Laptop-Kamera und das Mikro des Rechners alles schön mithören kann, was da in seinen Geschäftsräumen passiert. Also beim Zusammensammeln von Strafbarkeiten wieder einmal unser Detektiv, Ausspähen von Daten, Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes nach § 201 StGB, Verstoß gegen das Recht am eigenen Bild nach § 33 Kunsturhebergesetz. Wahrscheinlich, weil er das vorher auch schon bei so einem Lagerunternehmen gemacht hat, erfolgte das Ganze auch über das Abfischen und über den Einsatz von irgendwelchen Trojanern. Und dann hätten wir auch hier wieder eine strafbare Datenveränderung.
Ja, also auch hier wieder ein bunter Strauß, aber kürzen wir das Ganze ab. Letztendlich ist es so, es kommt heraus, der Ehemann fühlt sich von seiner Frau, unserer Toten, wegen seines unerfüllten Kinderwunsches hintergangen und hat sie deshalb getötet. Der Mandant, also der ursprünglich Beschuldigte von Benny Hornbach, der hat die Leiche entsorgt. Anscheinend, so findet es der Verteidiger dann auch heraus, auch nicht zum ersten Mal, was natürlich der Rechtsanwalt auch gleich der Staatsanwaltschaft mitteilt. Es stellt sich also die Frage, wie auch fast am Ende jeder guten Klausur, wie haben sich die Beteiligten nun also strafbar gemacht? Eigentlich, obwohl sich das Ganze zuerst gegen unseren Festgenommenen richtet, haben wir hier vor allem den Ehemann, der sich ganz erheblich strafbar gemacht hat. Meiner Meinung nach ist das unfraglich ein vorsätzliches Tötungsdelikt. Ich würde sogar so weit gehen, hier von einem Mord aus niedrigen Beweggründen auszugehen, denn nur weil die Frau keine Kinder haben wollte, er das aber schon sich wünschte, ist das kein Grund, jemanden umzubringen und meiner Meinung nach auch besonders verwerflich.
Und wir können froh sein, dass Benny Hornbach zur Stelle ist, um ihn dann auf welcher Rechtsgrundlage auch immer schon mal mit dem Tatvorwurf zu konfrontieren und quasi festzunehmen, bevor irgendjemand sonst Polizei, Staatsanwaltschaft und so weiter eintrifft.
Genau, ganz üblich. Dann haben wir aber natürlich noch den ursprünglich Festgenommenen, also den eigentlichen Mandanten von Benny Hornbach. Der hat also 4-mal Leichen entsorgt. Das ist das, was ihm vorgeworfen werden kann. Ich denke, das dürften 4 Fälle der Strafvereitlung sein. Vielleicht nicht zwingend etwas, wofür jemand unbedingt gleich festgenommen und in Haft kommt. Aber eine Strafbarkeit ist auf jeden Fall da.
Der Rechtsanwalt selbst hat Parteiverrat begangen nach 356. Also, wie schon erwähnt, mindestens 1 Jahr Freiheitsstrafe, Berufsverbot und Verlust seiner Zulassung. Und am buntesten ist es eigentlich bei unserem ermittelnden Privatdetektiv. Da haben wir gleich einen ganzen Strauß an Straftaten. Wir hatten ganz am Anfang die Anstiftung zum Siegelbruch.
Genau, wir haben zahlreiche Fälle des Ausspähens von Daten gegenüber verschiedensten Personen und Unternehmen.
Wir haben gewerbsmäßige Urkundenfälschungen.
Genau, und ich glaube, wenn wir uns das Ganze noch ein bisschen genauer angucken und weiter graben würden, würde noch sehr viel mehr rauskommen. Vielleicht verschafft er sich auch teilweise Zutritt zu Orten, die er gar nicht unbedingt aufsuchen sollte. Also da kommt einiges zusammen.
Und zumindest, was mir ja auch noch gut gefällt, wahrscheinlich eine Ordnungswidrigkeit an einem lustigen Fensterreinigungskran, auf den er irgendwie einfach mal draufspringt und den er irgendwie bedient, ohne dazu irgendwelche Berechtigungen und so weiter zu haben. Aber ob das jetzt auch nur eine Gebrauchsanmaßung ist, das habe ich jetzt nicht mal weiter recherchiert. Aber letztlich können wir zusammenfassen, natürlich derjenige, der die Frau umgebracht hat, der Ehemann, ist derjenige, dem am meisten droht. Ja. Dann kommen eigentlich in direkter Folge der Rechtsanwalt selbst und sein Privatdetektiv, ein bisschen nachgeordnet wahrscheinlich die Staatsanwältin mit ihrer Strafvereitelung im Amt.
Ja.
Und der, auf den sich das alles fokussiert hat am Anfang, mit seinen 4 Strafvereitelungen, dürfte wahrscheinlich am glimpflichsten davonkommen. Aber
absolut.
So jedenfalls, dass irgendwie keiner Dreck am Stecken hat. Im Gegenteil, ja, sind irgendwie alle irgendwie mit drin, inklusive der Staatsanwaltschaft.
Ja.
Immerhin einen guten Ratschlag hat unser bisheriger Rechtsanwalt noch für seinen Schülerpraktikanten.
Hier sind alle Informationen zum Fall und das sind die Gesetzestexte.
Das soll ich alles lesen?
Wer ein Verfahren gewinnen möchte, benötigt alle Fakten. Wenn irgendwas ist, ruf mich an.
Geht klar, Chef.
Genau, aber neben Faktenkenntnis wäre wahrscheinlich Rechtskenntnis auch nicht so ganz falsch.
Hat sich hier gezeigt auf jeden Fall.
Geht klar.
Die Prozessbeteiligten, bitte.